Also eines vorweg, also da gibt es so einen schönen Spruch, der gefällt mir. Somewhere beyond right and wrong, there's a garden, I will meet you there. Also ich finde PyCharm schön. Und ja, es gibt eine ganze Menge andere Entwicklungsumgebungen und Editoren, die auch schön sind. Und ich spreche jetzt hier eben über PyCharm. Laut Wikipedia ist PyCharm eine integrierte Entwicklungsumgebung der Firma JetBrains für die Programmiersprache Python. Gut, ganz nüchtern. Mal kurz reingefragt, wer hat denn schon mal länger oder ein bisschen Python programmiert erstmal? Okay, das freut mich natürlich. Python ist ja schon weit verbreitet. Und neben der Info zu PyCharm habe ich noch kleine Infos, die mir eben so wichtig sind beim Programmieren, mal mit reingestreut. Wie sieht es bei mir aus? Wo komme ich her? Ich habe 94 mit Turbo Pascal angefangen, das ist lange her, ein bisschen C und VI unter Linux, ein bisschen Shell während dem Studium und Perl. Und dann bin ich irgendwann mal zum Emacs gewechselt. Das ist auch jetzt schon eine ganze Weile her. Und habe den Emacs 18 Jahre lang benutzt und hatte Spaß eigentlich am Emacs, sondern über einen Arbeitskollegen, der hat einen PyCharm verwendet. Und dann habe ich festgestellt, das PyCharm kann dieses und jenes, dachte ich mir, das kann ich in Emacs-Plugin irgendwie dann auch. Und das, dann habe ich aber rumkonfiguriert und gemacht und festgestellt, der Emacs könnte das vielleicht auch alles, aber da muss ich ewig basteln und das klappt irgendwie nicht so richtig. Gut, und dann bin ich zu PyCharm gewechselt und möchte auch jetzt nicht mehr zurück eigentlich. Und das war eben jetzt auch keine Kopfentscheidung. Ich nenne jetzt hier ein paar Features und zeige ein bisschen, was im Endeffekt war es eine Bauchentscheidung, weil es sich angenehm anfühlt. Bei PyCharm gibt es immer ein bisschen hin und her, weil es ja nicht so richtig Open Source ist. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, das ist mir eigentlich auch dann gar nicht so wichtig in der Stelle. Ich programmiere selbst Open Source Sachen, wir verwenden Open Source Bibliotheken. Aber ob das PyCharm jetzt wirklich dann Open Source ist, wenn sie das mal dann nicht mehr kostenfrei zur Verfügung stellen, dann nehme ich eben den Spider oder irgendwas anderes. Muss man ja auch nicht immer ganz exakt alles so Open Source sein. Ähnlich wie mit dem GIMP zum Beispiel. Ich hätte großen Spaß daran, Photoshop unter Linux zu verwenden. Ich würde das auch gerne bezahlen, aber gibt es leider halt nicht. Gut, es gibt eine Community-Edition und die ist wohl angeblich irgendwie Open Source. Ich glaube nicht, dass jetzt jemand schon sich die Arbeit gemacht hat, das Ganze mit Java und zum Kompilieren und so weiter, aber gut, ist auch egal. In PyCharm gibt es für Windows, Macintosh und für Linux. Jetzt mal kurz so die Feature-Liste. Code Completion unter Python, das ist natürlich schon eine interessante Sache. Dass das unter Java super funktioniert, das kann sich ja jeder vorstellen, weil es ist ganz klar, ich habe hier eine Variable, die ist eine Instanz dieser oder jenen Klasse. Unter Java ist es ja ganz klar definiert, wo das dann alles herkommt und dann wird Code Completion auch ganz toll funktionieren. Und Python ist es ja dynamisch, da ist das teilweise eben ein Vermuten oder Raten. Und das macht aber der PyCharm erstaunlich gut und hat ja Autocomplete verfügbar, wo ich mich immer frage, woher weiß man das eigentlich so richtig? Aber der macht richtig Introspection auf den Quelltext und stellt dann fest, das ist jetzt von diesem Typ und entsprechend hast du, wenn du Variable Punkt eingibst, dann diese oder jenen Funktionen dann zur Verfügung. Code-Navigation fühlt sich einfach flüssig an, man kann zur Klasse springen und dann zu den Verwendungen dieser Klasse. Refactoring macht Spaß, das schauen wir uns dann auch später nochmal an. Versionskontrolle ist natürlich auch integriert und es gibt einen interaktiven Debugger, um dieses reinzuspringen, rauszuspringen und ähnliches später zu machen oder einen Breakpoint zu setzen und zu sehen, wie dort die Variablen gesetzt sind. Gut. Und dann wollen wir eigentlich gleich mit der Live-Demo anfangen. Ich habe mir ein bisschen überlegt, ob ich mir eine Live-Demo mache, weil die gehen in der Regel immer schief. Aber ich mache das jetzt und es wird wahrscheinlich auch diverse Sachen schief gehen. Und darum habe ich sie auch nochmal kurz aufgeschrieben. Erstmal, ich habe den Font hier ein bisschen größer gestellt, damit auf dem Beamer zu sehen ist. Ist soweit sichtbar hoffentlich. Auf dem richtigen Monitor oder wenn man arbeitet, hat man vielleicht auch zwei Monitore, sieht das natürlich einiges übersichtlicher aus. Hier ist es total gequetscht. Das liegt aber an dem Beamer und an der Sache, dass man nur einen kleinen Monitor hier haben. Also das Feature, was ich am meisten nutze, ist eigentlich dieses Shift-Shift. Shift-Shift macht Suche über alles. Nennt sich ja Search Everywhere. Und jetzt kann ich eingeben einen Methodennamen, einen Klassennamen, einen Dateinamen oder was ich will. Und das ist ja im Endeffekt auch das, was man als Anwender will. Früher gab es total komplexe Suchmaschinen und dann kam irgendwann Google mit einem Suchfenster und das ist eigentlich auch das, was man haben will. Ich gehe jetzt mal zu der Methode setLastRun von der kleinen Bibliothek, die ich jetzt hier da habe. Und schwuppdiwupps bin ich dort an dieser Stelle, die Methode setLastRun. Und dann will ich mal ein Feature zeigen. Ich habe hier eine Variable lastRun, die wird einmal gesetzt oder erstellt hier. Dann wird sie hier einmal verwendet. Das ist eigentlich relativ nutzlos, diese Variable. Kann ich hier rechte Maustaste, Effector, Inline Local Variable Last Run, One Occurrence. Gerade wenn sie eine Occurrence hat, dann ist die ja nicht wirklich notwendig. Mache ich OK. Und jetzt hat der PyCharm die Variable aufgelöst und entsprechend die Methode hier hinten reingeschrieben. Also hier, das war also sozusagen der erste Bereich bisher. Und am Schluss nochmal S-String, was vorher auch hier da stand. Kleines Feature, was ich immer ganz gerne mal nutze. Dann gibt es Folgendes, also ich selber, wenn ich schreibe Quelltext, dann schreibe ich den recht kompakt. Ich bin dann eigentlich in der Regel zu faul, hier ein Leerzeichen reinzuschreiben. Sagen die Arbeitskollegen, nee, das sieht nicht schön aus, das kann man nicht lesen. Und gut, da bin ich mir aber auch zu faul, dann überall die Ist-Gleiche, die Leerzeichen hier reinzumachen. Gibt das schöne Feature Reformat File. Ist unter der Tastenkürzung, Steuerung Alt L wie Logout, aber dann noch Shift dazu. Und dann klappt das auch. Okay, ich kann das jetzt hier für diesen Bereich machen. Schwuppdiwupps wurde der Quelltext entsprechend schön formatiert, so im Groben wie der PEP 8 Standard das möchte. Ich kann das natürlich aber auch auf die gesamte Datei ausführen und optional hier die Import noch optimieren, sprich meist Imports, die nicht benötigt werden, dann weg. Gut, machen wir jetzt erstmal nicht. Machen wir hier mal einen Tippfehler rein. Ich habe hier irgendwie, wenn ich vertipselt habe, irgendeine Variable. Schwuppdiwupp sieht man hier oben das Rot, der kriegt das gleich mit. Dann kann ich, wenn ich hier oben das rote Ausrufezeichen gibt, hier gucken, aber wo ist denn das Rote? Hier kann ich entsprechend hinspringen. Und ganz praktisch, Steuerung X, wenn nichts markiert ist, schmeißt dann die ganze Zeile weg. Ich lasse den Fehler aber mal drin und gehe dann zu meinem Test, den ich aufrufen will. Gut, ich kann jetzt hier oben auf den Button drücken, dann legt er los und führt den Test aus. Ich persönlich mag jetzt Buttons nicht so sehr, ich mag lieber Tastenkombinationen. Führe das aus und sehe dann hier unten im Fenster entsprechend den Fehler, weil ich ja gerade was reingebastelt habe und schwuppdiwupps springe ich an die Stelle, wo der Fehler ist und kann den Fehler beheben. Test nochmal ausführen. Und Test ist grün. Alles prima. Man kann natürlich jetzt anstatt den Testen auszuführen auch debuggen, Breakpoint setzen und dann rein- und rausspringen und ähnliches. Gut. Ein schönes Feature finde ich noch dieses Refactor to Method. Also hier zum Beispiel sind es bloß 5 Zeilen dieser Block. Aber stellen wir uns vor, da steht eben jetzt 20, 30, 40 Zeilen. Ja, dann möchte man vielleicht sich sagen, na gut, dann tue ich diesen gesamten Block in eine Methode auslagern. Ich markiere das. Rechte Maustaste, Refactor, Extract Method. Ich gebe dem einen Namen, Foo, als Beispiel. Und schwuppdiwupps ist dieser Block entfernt. Es ist nur noch der eine Methodenaufruf da. Und hier unten wurde der Block ausgelagert. Das ist natürlich jetzt deutlich besser, weil ich, der Quelltext fein granularer ist. Ich kann ihn besser testen, ich kann es im Test schreiben, nur für diesen Bereich hier drinnen und ähnliches. Jetzt stelle ich vielleicht fest, gut, jetzt habe ich diese Methode hier, aber die hat eigentlich mit einem anderen Quelltext gar nichts zu tun. Ich möchte die in einer anderen Datei haben. Das muss woanders hin, kein Problem. Ich markiere den Bereich, sage Refactor New. Kann hier eine neue Datei angeben, New Foo zum Beispiel. Da hat er jetzt erst noch mal ein bisschen zu tun, weil Dass ich die gerade weggeschoben habe, das hat er sich wahrscheinlich nicht gemerkt. Könnte ja sein, dass irgendwo an einer anderen Stelle diese Methode Foo noch verwendet wird. Und wenn ich jetzt die von A nach B verschiebe, würden ja die ganzen anderen Quelltextzeilen nicht mehr funktionieren. Darum hat er erstmal den gesamten Quelltext analysiert, jetzt keine Verwendung davon festgestellt und hat dann also gesagt, prima, ich mach das so und verschieb das. Jetzt habe ich diese Datei. Dort hat er das hingeschoben und was auch richtig cool ist, hat er auch oben gleich die passenden Imports mitgezogen, die eben nötig sind, um diesen Bereich hier auszuführen. Finde ich persönlich richtig schön. Und das Ganze geht auch wieder rückwärts. Habe ich mich vertan? Ach, es gehört doch dort rein in die Datei. Ich lasse das mal so. Steuerung Z. Undo Move Module Members, ja. Habe ich die Methode hier eben extrahiert davon, will ich vielleicht auch wieder zurücknehmen. Schwuppdiwupps, Steuerung Z. Ist das Ganze wieder, wie es vorher war. Jetzt zum Autocompletion kurz. Geht zum Test zurück. Habe ich schon mal was vorbereitet. N days later, IMAP client. Das ist meine Klasse, mit der ich hier arbeite. Hab davon eine Instanz. Prima. Ich meine, das ist jetzt keine große Hexerei, dass an dieser Stelle weiß, wenn ich hier Punkt drücke, gut, das ist eine Instanz dieser Klasse, also habe ich diese oder jene Methoden verfügbar. Man sieht das hier auch, erkennt IMAP Client auf der rechten Seite. Das ist eine Methode, die über IMAP Client bereitgestellt wird. Wenn das jetzt noch eine Vererbungskette wäre, ist es im Endeffekt, ist es auch. Also ich habe ja die N-Days-Later, das ist meine Klasse. Und die anderen Methoden, die sind vom IMAP Client, von nochmal darum, ist der Basisklasse. Es geht dann so weiter. Sofort, bis ich irgendwann wahrscheinlich bei Object angekommen bin. Genau, und dann sind das diese Methoden, die von der Klasse Object bereitgestellt werden. Aber das ist jetzt erstmal keine große Hexerei. Hier ist klar, PyCharm weiß, das ist eine Instanz davon. Und jetzt sage ich mal getLastRun. getLastRun gibt wieder eine Instanz von einer bestimmten Klasse zurück. Und der ganze Spaß geht weiter. Er stellt fest, aha, Run ist von der Klasse LastRun. Und hat diese oder jene Methoden. Und das ist eigentlich dann schon verwunderlich. Ne? Woher weiß das PyCharm, dass jetzt hier eine Instanz der Klasse LastRun drin vorkommt? Schauen wir uns mal rein. Und schwuppdiwupps. Man würde jetzt hier vielleicht also Type Annotations oder irgendwas vermuten. Das kriegt er sogar ohne jetzt hin. Er schaut hier rein. Das ist jetzt eine Vermutung. Ich kenne ja die Implementierung nicht vom PyCharm, aber er kriegt es mit. Es gibt einen Return von LastRun, create from scratch. Und stellt fest, ah, dann wird entsprechend über diese Methode hier eine entsprechende Instanz anscheinend erstellt. Es ist, ja, im Endeffekt ist es wie Magie, er kriegt es mit. Und es macht im Alltag dann schon Spaß. Gut. Dann will ich noch ein Git oder ein Feature zeigen, was auf Git aufbaut. Mit Git kann man ja die Versionen verwalten, das wisst ihr sicherlich alle. Man kann sich Diffs anzeigen und ähnliches, aber was ich jetzt so mit dem Kommandozeilentool Git geht es bestimmt auch, ich weiß bloß nicht wie. Also ich kann jetzt hier im PyCharm den Bereich hier markieren und mir die History nur für diesen Bereich anschauen. Mit Steuerung Shift A. Steuerung Shift A sucht erstmal Enter Action or Option Name. Also ich kann über alle Aktionen, die ich im PyCharm hier mache, suchen. Steuerung Shift A, diverse Sachen. Und eine dieser Funktionen ist History for Selection. Rufe ich auf. Und dann kann ich gleich gucken, weil wir hatten hier was kaputt gemacht. Ach, der Thomas Güttler war das, ja. Und kann jetzt hier in den Versionen für diesen Bereich hin und her switchen. Sehe, wann hier wer was geändert hat, aber eben nur für diesen kleinen Bereich. Das finde ich richtig cool. Ich kann mir vorstellen, dass das bestimmt auch mit VI, Emacs und Spyder weiter auch geht. Ich will es bloß hier erstmal vorstellen, dass ich es schön finde. Dann kann man im Code navigieren zwischen den letzten Stellen, wo man gerade aktiv war. Das mache ich mit Alt, Shift und den Cursor-Tasten. Dann kann ich in dieser History vor- und zurückgehen. Wenn ich immer ganz nach rechts gehe, komme ich wieder dorthin, wo ich gestartet bin und mit links eben zurück. Wir waren vorhin hier mit diesem Run as String haben wir hier gemacht. Vorhin haben wir das refactored in der Methode. Und das sind jetzt Sachen, da war ich vor dem Vortrag sozusagen da. Also da kann man in dieser History navigieren, wo man sich befunden hat im Quelltext. Was ich auch sehr schön finde, also das Allgemeine heißen, ich nenne es Augenkrebs vermeiden, oder halt, dass man nicht zu sehr mit den Augen sucht. Also ich sehe es bei Kollegen auch manchmal, die gucken dann immer, ach, mit welchem Reiter will ich mir hin, ach, ich muss zu dem Reiter. Ich persönlich finde das Steuerung E ganz praktisch, das sind die Recent Files. Und da kann ich hin und her springen. Also beim Entwickeln ist es bei mir in der Regel so, ich habe einen Test und dann habe ich parallel dazu eben den produktiven Quelltext, diesen getrennte Dateien. Und die typische Handlung ist, zwischen diesen Dateien hin und her zu wechseln. Und darum geht es entsprechend auch blind. Ich mache Steuerung E und einfach Enter. Ich brauche da gar nicht hingucken, weil ich ja eben immer dieses Ping-Pong-Spiel oft habe. Steuerung E, Enter, und dann bin ich immer hin und her. Kann also in meinem Test was schreiben, dann stelle ich fest, die Implementierung passt nicht. Implementierung anpassen, rüber zum Test, dort die Ergebnisse checken, Test aufrufen. Also, ja, ich finde, macht Spaß. Nächste Feature, wo ich Spaß dran habe. Also es ist ein ganz subjektiver Vortrag, der ist überhaupt nicht objektiv oder irgend sowas. Ist aber auch gewollt so. Ich bin jetzt bei meiner Klasse, rechte Maustaste und kann sagen Find Usages, eben wo wird im Quelltext diese Klasse verwendet. Da legt er los. Also es empfiehlt sich eine SSD zu haben, aber ich meine, wenn man Softwareentwicklung wirklich ernsthaft betreibt, dann sollte man auch das Geld eigentlich mal in die Hand nehmen und sich eine SSD leisten. Mein Privater hat jetzt hier eben keine SSD drin, weil ich privat eher eigentlich mich inzwischen mit meiner Familie und mit Freunden treffe und nur noch beruflich eigentlich programmiere. Gut, jetzt habe ich hier die Usages dieser Klasse gefunden und kann entsprechend dann hier ganz leicht dorthin navigieren, klar, mit Mausklick oder Enter. Finde ich sehr praktisch. Gut, dann gehen wir nochmal zurück zu den, ja. Wir haben jetzt gar nichts geändert. Na gut, stellen wir uns vor, wir haben jetzt hier irgendwas dazu programmiert, bla bla bla. Dann wird hier an der linken Seite der grüne Balken angezeigt. Das ist sozusagen die History, die für meinen aktuellen Verlauf geführt wird, die das PyCharm führt. Und diese History brauche ich dann eigentlich auch nicht in Git. Das sind sozusagen Pre-Commit-Sachen. Und dann kann ich hier draufklicken und habe folgende Feature. Ich kann das Rollback machen, das Entfernen, oder ich kann mir erstmal das Diff anzeigen. Dann sehe ich, aha, ich habe ja vorhin hier diese Änderung gemacht und entsprechend kann ich feststellen, nee, das Mist nehme ich wieder zurück. Das ist manchmal ganz nett, man hat einen alten Quelltextbereich, dann denkt man, oh, das muss man wegräumen und schmeißt es weg. Aber dann denkt man, ja, eine Zeile habe ich ja doch noch gebraucht. Und dann kann man eben nachschauen in der History, sich diese eine Zeile rauskopieren, hat sie dann nochmal da und fügt sie dann ein und macht den Rest dann sauber. Gut, das Ganze funktioniert natürlich auch, wenn ich was weggenommen habe. Dann ist bloß kein Platz für einen grünen Balken da. Dann ist dieses Symbol hier oben so ein kleines Dreieck. Ne? Und kann dann hier die entsprechende Rollback hier machen. Volltextsuche gibt es ja auch. Also dieses Shift-Shift, Search Everywhere sucht nicht im Volltext. Das sucht über Klassennamen, Methodennamen, Dateinamen. Wenn ich jetzt einen Volltext suche, ist es STRG-SHIFT-F eigentlich intuitiv. Ich habe zum Beispiel eine Fehlermeldung irgendwo und das kommt Time in Future oder irgend sowas, dass die Uhrzeitangabe überhaupt nicht passen kann. Habe ich dieses Future-Fragezeichen gefunden. Ich will zu der Quelltextstelle hinkommen schnell, wo denn eigentlich diese entsprechende Zeile ist. Habe dann prinzipiell noch die Möglichkeit, reguläre Ausdrücke zu verwenden oder in bestimmten Bereichen nur zu suchen. Ich suche jetzt einfach mal, gibt nur eine Stelle, gut, dann klappt auch nur, klappt Enter. Und habe das auch jetzt hier nochmal ein bisschen markiert, dass ich weiß, ah, hier. Also man wird ein bisschen so vom Auge her geführt. Ah, hier hatte ich ja meine Suche gerade. Dann wollte ich zwischendurch noch was kurz einstreuen, wenn wir hier sind. Also wenn ich jetzt einen Kommentar hier reinschreibe, kann man sich natürlich fragen, na, wie wird denn der Kommentar jetzt angezeigt? Vor 5, 6, 7 Jahren war es eigentlich üblich, so Kommentare bold darzustellen oder vielleicht noch rot, dass man sieht, das sind ganz wichtig, die Kommentare hier. Gucken wir mal, wie macht denn das PyCharm? Dann macht die hellgrau. Und das finde ich super. Kam auch, das ist so eine Wandlung erst mit der Zeit, die man dann so mitkriegt. Auch diverse Bücher gelesen, Clean Coder zum Beispiel. Kommentare lügen. Du schreibst jetzt heute das hin, was im Kommentar ist. Das stimmt heute. Übermorgen ist da ein Bug drin, dann wird es gefixt, dann gibt es nochmal ein Refactoring und das Refactoring, das wird alles nur auf dem Quelltext gemacht und der Kommentar steht dann 5 Jahre drin und nach 5 Jahren stimmt der Kommentar nicht mehr. Einfach eine Lüge. Und entsprechend ist es sinnvoller, die Methodennamen, die Klassennamen, die Variablennamen entsprechend zu haben, so dass man auf die Kommentare oft verzichten kann. Sicherlich mit Ausnahmen, wo sie auch sinnvoll sind. Dann gibt es noch eine Sache hier, Copy and Paste History. Habe ich eine Copy and Paste History im PyCharm? Super toll, alles prima. Aber der Thomas findet dann doch noch was, was ihm nicht passt und ihm nicht gefällt. Und zwar, mir gefällt Folgendes jetzt nicht. Ich will nicht eine Copy and Paste History in dem PyCharm bloß haben. Ich will eine Copy and Paste History von dem gesamten Desktop haben. Und dann bin ich auf dieses Tool Diodon gestoßen. Das hat jetzt eben überhaupt nichts mit PyCharm zu tun. Es ist eben eine Copy-and-Paste-History für den Desktop. Und das nutze ich sehr gerne. Das macht Spaß. Aber im Endeffekt sind es dann immer wieder die gleichen Sachen. N days later, IMAP klein, verdammt lang. Richtig, aber ich will auch, dass mein Quelltext gut lesbar ist. Ich könnte das jetzt auch abkürzen als NDLIC oder irgendwas. Ja, aber nee, ich möchte auch das ein bisschen verstehen, weil Quelltext eigentlich viel öfter gelesen wird, als er geschrieben wird. Also schreibe ich N days later, IMAP klein. Gut. Bin ich ein bisschen zu faul zu tippen. Ich weiß, das hatte ich vorhin auf der Kralle. Das hatte ich doch vorhin auf der Kralle, aber es ist jetzt natürlich überschrieben worden durch andere Kopier- und Markier-Operationen. Schwuppdiwupps, habe ich es aber sofort auch dann wieder da und kann es hier einfügen. So, gut, da ist falsche Stelle. Ja. Schwuppdiwupps habe ich da. Das ist ein schönes Feature, was wie gesagt auf dem ganzen Desktop arbeitet. Gut, soweit erstmal verständlich. Diodon. Kurzen Augenblick. So heißt das. Sonstige Hinweise noch. Eine SSD-Festplatte ist sinnvoll. Also auch das erste Starten ist ein bisschen nervig. Also ich weiß noch, das erste Mal habe ich PyCharm ausprobiert. Der E-Mail startet innerhalb einer Sekunde oder irgendwas, der VI in einer Zehntelsekunde. PyCharm für ein größeres Projekt mit ein paar tausend Quelltextzeilen. Dauert eine Weile. Und dann indiziert er dann auch erst nochmal. Dann kann es erstmal nicht loslegen. Aber das ist halt so. Das ist eine Idee. Da braucht beim ersten Start mit ein paar tausend Quelltextzeilen eben mal 2, 3, 4 Minuten, um das alles zu indizieren. Also. Gut, dann ganz interessant vielleicht auch noch welche, die andere Programmiersprachen noch entwickeln. Das ist eine Firma IntelliJ. Nicht mal, die Firma heißt JetBrains. Und es gibt eine, sozusagen eine IDE-Entwicklungsplattform. Die haben das auch noch für C-Sharp, für JavaScript, glaube ich, und ähnliche Sachen. Also für ganz viele andere Programmiersprachen gibt es die IDE auch. Ist dann sehr praktisch, wenn man halt an Node.js oder irgendwas auch noch programmiert. Ich mache eigentlich hauptsächlich PyCharm und kenne auch bloß PyCharm, kann auch dazu bloß was sagen. Es gibt noch eine kommerzielle Version, die dann Datenbankanbindung und sonstige Sachen noch mit hat, aber wie gesagt, ich nutze die freie, also kostenfreie Version und bin damit sehr zufrieden mit der Community-Version. Gut, das war jetzt noch ein bisschen was zum PyCharm, jetzt nochmal zum Allgemeinen, was jetzt hier vielleicht den einen oder anderen Linux-Nutzer sehr stark irritieren wird, aber ich habe an solchen Sachen dann auch manchmal Spaß. Und zwar, wenn ihr hier in der Shell seid und habt einen Befehl, am besten den Cat-Befehl, den kann ich ja jetzt mit Steuerung C abbrechen. Das machen hier wahrscheinlich alle Anwesenden seit gefühlt 30 Jahren oder noch länger, dass sie mit Steuerung C einen Prozess abbrechen. Und ich mag Linux und nutze es schon jahrelang, aber durch das PyCharm habe ich mir dann doch das Steuerung C angewöhnt und jetzt war es immer hä, wie jetzt, ging irgendwie nicht. Wenn ich jetzt hier was reinkopieren wollte in das Terminal, weil Steuerung C ja das abbricht. Und dann habe ich ein bisschen hin und her überlegt, was will ich denn eigentlich? Und ich will No-Brainer. Ich will, dass es geradeaus funktioniert. Und darum habe ich mir gesagt, scheiß auf die Vergangenheit, ich nehme jetzt Steuerung C zum Kopieren und wenn ich hier in einem Terminal bin, mache ich so, dass Steuerung C in einem Terminal auch Copy und Paste macht, eben Steuerung C, Steuerung V. Das ist im Endeffekt ganz einfach. Ich gehe hier oben in die Einstellungen und kann unter Tastenkürzel das entsprechend umstellen. Das macht man einmal und dann hat man irgendwie halt, der Flow ist dann einfach. Ich bin hier drin, Steuerung C, drüben Steuerung V, klappt. Sicherlich kann man das mit Markieren auch machen, aber dann nimmt man es dann nicht wirklich rein. Also, ja, bloß mal als Gedankenexperiment, dass man das ja auch sich so gestalten kann, wie es für einen dann vom Fluss her einem gefällt. Noch ein Hinweis, also Programmieren macht Spaß. Mir auf jeden Fall. Aber in letzter Zeit wird eigentlich immer klarer, dass die Zentrale sind die Daten. Das ist bei uns Postgres, da sind die Daten drin. Und es wandert eigentlich immer mehr Stabilität und Daten ins Postgres auch mit rein. Und das Python sind eigentlich im Endeffekt dann auch bloß die Schleifchen, die so drumherum eigentlich da sind. Also man ist dann natürlich ein bisschen hart, das festzustellen. Man ist da sehr verliebt in seinen Quelltext. Aber das hat ja selbst Linus Torvald mal entsprechend formuliert, dass gute Programmierer sich eigentlich um die Datenstrukturen und um die Relationen der Datenstrukturen untereinander kümmern. Also vielleicht dann nicht gleich loslegen mit Programmieren, sondern erstmal mit Leuten vielleicht sprechen, oder wie siehst du das? Und vielleicht mal auch dann mal einen Zettel und Stift nehmen und ein Datenmodell irgendwie sich überlegen. Gut, also noch ein was, das Zehn-Finger-System macht auch großen Spaß. Also man kommt einfach flüssig vorwärts. Zehn-Finger-System, ich schaue jetzt hier auf den Monitor und kann dann, sicherlich vertippe ich mich auch mal, aber ich kann auf den Monitor gucken und dann hier tippen. Das macht sich bezahlt, wenn man dann doch täglich programmiert. Und das ist auch, wenn man 40 ist, prinzipiell noch lernbar. Da gibt es eine Seite, Tipp 10, die ich hier verlinkt habe. Wir können auch mal wieder zurück. Das war die Live-Demo und dann hier Tipp 10 ist ein Online-Tipp-Programm. Also, warum nicht? Ich habe zum Beispiel auch vor kurzem angefangen, ein Musikinstrument zu lernen, was ich bisher noch überhaupt nicht kannte und konnte und so. Warum nicht, ne? Also, kann auch mal neue Wege gehen. Was ich da auch super finde, ist ThinkPad-Tastaturen mit dem Knubbel hier, weil der hier macht ja keinen Spaß, ne? Und da habe ich da was ganz Spezielles und da hatte ich vorhin einen am Stand und der sagte, ja, er kam mit dem Knubbel nicht so richtig zurecht. Und das kann ich auch gut verstehen, weil der Knubbel, der wird dann nach 3-4 Wochen schmierig. Und es ist eigentlich, für mich war, dann kam ich irgendwann auf die Idee, ich nehme Schmirgelpapier, schneide mir so ein kleines Dingens aus und nehme Sekundenkleber, mach das dann hier rein und dann macht das Spaß. Genau, und dann im Endeffekt, was suchen mit den Augen ist Mist. Also man sollte das, wo will ich jetzt hin? Mal kurz vielleicht auch mal die Augen schließen. Habe ich irgendeine Tastenkürzel da, um dorthin zu kommen, wo ich will? Weil wenn man dann den hier macht, das ist Mist. Das kann man mal machen, wenn man ganz selten programmiert. Aber wenn du viel programmierst, willst du da schnell zurechtkommen. Ja. Dann habe ich ganz persönliche Programming-Guidelines mal vor ein paar Tagen aufgeschrieben und hier unten, aber das ist ein anderes Thema. Freue ich mich, wenn sich jemand das durchliest und sagt, hey Thomas, das ist totaler Mist, was du hier erzählst und das und jenes falsch und jenes fehlt. Freue ich mich über Feedback. So, das war's.
Ja, 10 Fingerschreiben, das sollten eigentlich die Kinder heute in der Schule lernen. Für mich ist das leider schon durch, weil ich über 40 bin, aber in der jungen Generation ist das sicherlich was. Okay, war ein schöner Vortrag. Ist immer schön, wenn man mal über den Gartenzaun schauen kann und nützliche Tipps für den Alltag mitbekommt. Welche Fragen gibt es? Hat's alle umgehauen, ob der vielen Features von PyCharm?
Ja, ganz zur Not bin ich per E-Mail erreichbar und könnte dann leider noch Fragen beantworten.
Gut, okay. Dann vielen Dank für euer Interesse. Das war der letzte Vortrag in diesem Strang und einen anderen werdet ihr heute auch nicht mehr hören, weil die anderen Stränge jetzt auch zu Ende gehen. Dann wünsche ich euch eine angenehme Nachhausereise oder einen Nachhauseweg, je nachdem, wo ihr wohnt. Und ich hoffe, dass wir uns dann im nächsten Jahr wiedersehen. Tschüss. Danke.